بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقنت النام الله صلى الله عليه وسلم وحن بمحات سشكايت أن البروفيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبت صويق لسس كان قوت بأس الله ونشبت صويق لس محمد الله ستينا ونزن قزن تس مالين بشيسة بزنت أنقكم im zweiten Band Sunan Abi Dawud auf der Seite 40 in Kapitel 199, Hadith 1043. Imam Abu Dawud, rahimahullah, sagte, die freiwilligen Gebete zu Hause verrichten. 1043, Ibn Umar, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, betet auch zu Hause und verwandelt eure Häuser nicht in Grabstätten. In diesem Kapitel von Imam Abu Dawud, rahimahullah, geht es offensichtlich darum, dass man die freiwilligen Gebete, oder erstmal, wo die freiwilligen Gebete verrichtet werden sollen und wo sie verrichtet werden auch dürfen. Und der Prophet, alayhi salatu wassalam, hat die Pflichtgebete in der Gemeinschaft der Moschee verrichtet, sodass manche Ulama sogar gesagt haben, dass das Gebet in der Gemeinschaft verpflichtend ist. Und manche von ihnen haben sogar gesagt, dass das Gebet zu Hause ungültig wäre, wenn man es unentschuldigt zu Hause verrichtet. All dies, weil der Islam zweifellos einen großen Wert gelegt hat auf die Gemeinschaft und das Gemeinschaftsgebet ebenfalls. Und die Moscheen Allahs Azza wa Jal letztendlich gebaut worden sind, damit die Menschen in diesen Häusern sich treffen und Allah Tabarak Ta'ala anbeten. Und der Muadzin, der fünfmal pro Tag auf das Minarett hochsteigt, um den Leuten zu sagen, Hayya ala Salah, Hayya ala al-Falah, macht das bestimmt nicht, damit die Leute sagen, ich bleibe dann lieber doch zu Hause. Weil er ruft die Leute zur Moschee auf. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt, dass die Leute, die in der Nähe einer Moschee sind, den Gebetsruf hören und diesem Gebetsruf nicht folgen. So sagte er, wer den Gebetsruf hört und dann nicht zum Gebet erscheint, so hat er nicht gebetet. Es sei denn, er hat eine Entschuldigung. Und diese Aufforderung, die Pflichtgebete in der Moschee zu verrichten, bringt oder kann dazu führen, dass man auch die freiwilligen Gebete in der Moschee verrichtet. Warum? Weil es wohl offensichtlich einfacher einem fällt, wenn man rechtzeitig in die Moschee kommt und vorher und nachher seine Sunna-Gebete nach Salah verrichtet. Das führt wiederum dazu, dass nur die Häuser Allahs Azza wa Jal mit dem Gedenken Allahs gefüllt werden und die eigenen Heime vernachlässigt werden. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Teil seiner Gebete auch zu Hause verrichtet. Und da der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat, dass man auf Friedhöfen seine Gebete verrichtet, sind das ja Orte, an denen nicht gebetet wird. Die Friedhöfe sind Orte, an denen kein Salah verrichtet wird. Und deswegen hat er hat er die eigenen Häuser verglichen mit Friedhöfen, wenn dort gar nicht gebetet wird. Deswegen hat er eben angeordnet, dass man einen Teil seiner Gebete zu Hause verrichtet. Und das sind dann dementsprechend die freiwilligen Gebete in der Regel. Ansonsten gibt es auch freiwillige Gebete, die es Sunna sind, in der Moschee zu verrichten, wie zum Beispiel das Kusuf-Gebet, das heißt Gebet bei Sonnenfinsternis oder bei Mondfinsternis der Gemeinschaft verrichtet. Oder zum Beispiel auch hat der Prophet alaihi salatu wassalam gesagt, dass wenn man sein Zuhause, den Wudu, auf schöne Weise oder beste Art und Weise vollzieht, dann sich in die Moschee begibt, um das Duha-Gebet zu verrichten, so bekommt man die Belohnung einer Umrah. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Tarawih-Gebet, das Nachtgebet im Ramadan, auch mit seinen Gefährten in der Moschee verrichtet. Insofern sehen wir, dass es sich hier nicht um alle freiwillige Gebete handelt und dass auch das freiwillige Gebet richtigerweise in der Moschee erlaubt. Manche Gelehrte, weil der Prophet ﷺ so darauf geachtet hat oder darauf gepocht hat, dass man freiwillig zum Beispiel das Maghrib-Gebet zu Hause verrichtet, besonders das Sunnah nach dem Maghrib, waren manche Ulema sogar der Meinung, dass das Gebet in der Moschee ungültig ist, wenn man es dort verrichtet. In diesem Hadith haben wir also die Anordnung, auch zu Hause Gebete zu verrichten, nicht nur in der Moschee. 1044, Zayd ibn Thabit radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet zu Hause zu verrichten ist besser als in dieser meiner Moschee, außer das Pflichtgebet. Und dieser Hadith des Propheten alaihi salatu wasalam, wenn er etwas verdeutlicht, dann doch den Wert der Befolgung seiner Anordnung und seiner Sunna sallallahu alaihi wasallam. Unser einer verreist tausende von Kilometer zur Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er dort ein Gebet verrichten möchte, was tausendfach wertvoller ist als an irgendeinem anderen Ort der Welt. Und jetzt sagt er zu dir, wenn du in Medina bist, und es geht natürlich um die Leute, die in Medina wohnen, wenn du in Medina wohnst und dein freiwilliges Gebet zu Hause verrichtest, es ist wertvoller, als in der Moschee es zu verrichten. Ja. Hier sehen wir, die Befolgung der Sunna des Propheten ist immer besser. Und wenn wir das anwenden auf andere Thematiken, werden uns auch Sachen, inshallah ta'ala, klarer. Zum Beispiel auf die Frage, was ist besser? Die berühmte Fragestellung, dass man viele Niederwerfungen macht bei Nacht. Das heißt auf Deutsch, dass man viel Raka'at verrichtet. Ja? Oder dass man lieber wenige verrichtet und ein langes Gebet verrichtet, also viel Koran liest. Das ist eine Fragestellung. Die zweite Fragestellung ist, was ist wertvoller? Indem wir sehr viel Koran lesen, weil wir für jedes Wort 10 Hasanat bekommen, oder indem wir sehr wenig lesen, aber dafür uns mehr beschäftigen mit dem Inhalt. Okay? Wenn wir diese zwei Fragen beantworten wollen, dann ist am besten, dass wir uns schauen, wie hat der Prophet das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und wenn wir sehen, dass er nicht nur sein Stehen im Gebet lang verrichtet hat, sondern auch den Ruku' und dass er alayhi salatu wasalam manchmal eine ganze Nacht durchgebetet hat mit einer einzigen Ayah, die Ayah aus Surat Al-Ma'idah, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dann wird einem klar, dass er alayhi salatu wasalam nicht gelesen hat auf eine Art und Weise, um möglichst viele Buchstaben gelesen zu haben, sondern dass es eher hier um die inhaltliche Verinnerlichung der Verse Allahs geht, subhanahu wa ta'ala. Und darum geht Allah azza wa jal anzubeten, ihn anzuflehen, mit ihm zu reden im Gebet und nicht nur ein Gebet einfach nur zu verrichten, um zu sagen, ich habe 11 Raka'a gemacht oder mehr oder weniger. Weil es geht hier weniger um die Quantität, sondern um die Qualität. Und deswegen sagen wir, wenn du nach der Quantität die Qualität erst machst, also erst achtest auf die Qualität danach, dann achte, wenn du achtest auf die Anzahl der Rakat, achte auch auf die Qualität, weil die Qualität ist wichtiger. Ja? Qualität ist wichtiger. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. 200, also Unterkapitel von Salat 200. Wer nach dem Gebet erfährt, dass er nicht in Richtung Qibla gebetet hat. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Aber trotzdem, zusammenfassend können wir sagen, dass die, dass es Sunna ist, die Ratiba-Gebete zu Hause zu verrichten. Das gilt natürlich für denjenigen, der dazu imstande ist. Ansonsten, wenn jemand zu weit weg wohnt, dann lieber verrichtet er sie in der Moschee, als dass er sie gar nicht verrichtet. Ja? Aber dann gibt es eine Problematik. Manche Leute sagen, wenn ich das Ratiba-Gebet nicht in der Moschee verrichte, nach dem Isha zum Beispiel, und dann erst nach Hause, dann vergesse ich es dort zu verrichten. Ja? Dann sagen wir, trotzdem können wir nicht, natürlich ist es besser, es zu verrichten, als nicht zu verrichten, aber es zu Hause zu verrichten, gemäß der Sunna, ist besser, als es in der Moschee zu verrichten. Und es ist kein gutes Argument zu sagen, ich vergesse es immer wieder. Aber stell dir mal vor, es wäre eine für dich wichtige Angelegenheit. Du würdest auch nicht vergessen, zur Arbeit zu gehen. Du würdest auch nicht vergessen, solche einen wichtigen Termin, der dir am Herzen liegt. Ja? Heutzutage auch, du kannst sehen, wie wichtig jemand einem, wie wichtig jemand ein Termin ist, schreibt er ihn sich auf, schreibt er sich dazu eine Erinnerung, redet er viel darüber und so weiter. Wenn er es nicht auf die leichte Schulter nimmt, dann sagt er, ich habe es einfach vergessen. Wer nach dem Gebet erfährt, dass er nicht in Richtung Qibla gebetet hat. Hier stellt sich die folgende Frage. Wir haben bei der beim Anpeilen der Qibla, das ist eine Gebetsvoraussetzung. Das nennt man Schart. Und die Frage ist, wenn man einen Schart vergessen hat, entfällt er dadurch einfach oder ist dadurch die ganze Ibadah ungültig? Richtig? Machen wir ein Beispiel. Du hast nach dem Salah bemerkt, dass du kein Wudu hast. Du hast nach dem Salah gemerkt, dass du in die falsche Richtung gebetet hast. Du hast nach dem Salah gemerkt, dass deine Aura nicht bedeckt war. Du hast nach dem Salah gemerkt, dass die Gebetszeit nicht eingetroffen war. Und so weiter. Das sind alles Gebetsvoraussetzungen. Du hast nach dem Gebet gemerkt, dass dein Gebetsplatz, in dem du gebetet hast, nicht sauber war, unrein war. Zum Beispiel, weil ein Hund dort geleckt hat, zum Beispiel. Für all diese Sachen ist die Voraussetzung hier verletzt. Und die Grundlage ist, die Grundregel lautet, wenn man eine Voraussetzung einer Ibadah nicht erfüllt hat, ist die Ibadah ebenfalls nicht erfüllt, das heißt, sie ist ungültig. Das ist die Grundregel hierzu. Gibt es dazu Ausnahmen? Es gibt dazu überlieferte Ausnahmen. Schauen wir uns einmal die folgende Überlieferung dazu an. 1045. Anas radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Freunde in Richtung Jerusalem zu beten pflegten. Also das heißt natürlich nach der, also vor der, vor der Herabsendung der entsprechenden Ayah, die sie die angeordnet hat, nach Mekka zu beten. Nachdem diese Ayah, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, so wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Herabgesandt worden war, das ist 144 aus Surat al-Baqarah, kam an einer Moschee ein Mann von den Banu Salama, dem Stamm der Banu Salama, vorbei. Er rief, während sie sich im Ruku' des Morgengebetes in Richtung Jerusalem befanden, zweimal: Hört, die Qibla wurde zur Kaaba gewendet. Hört, die Qibla wurde zur Kaaba gewendet. Da wandten sie sich während der Verbeugung zur Kaaba. Was hat dieser Hadith zu tun mit unserer Thematik? Er hat insofern damit zu tun, dass die Voraussetzung der Gültigkeit des Gebetes mitten im Gebet nicht mehr gewährleistet war. Weil als sie angefangen haben zu beten, war ja die Qibla, als sie angefangen haben zu beten, war die Qibla Richtung Jerusalem. Für sie persönlich, das war ihre Überzeugung, weil sie hat sie diese Information noch nicht erreicht. Das wurde ja schon vorher herabgesandt, aber die Information hat sie nicht erreicht. Das heißt also, in diesem Moment schon, ich korrigiere mich, in diesem Moment schon haben sie die Voraussetzung nicht erfüllt. Dann, als sie es gewusst haben, haben sie das, was an ihrer Macht stand, dran gesetzt, um die Voraussetzung zu erfüllen und haben ihr Gebet zu Ende verrichtet. Und sie haben ihr Gebet offensichtlich, weil das in der Überlieferung nicht vorkommt, nicht wiederholt. Daraus können wir also schlussfolgern, dass sie der Meinung waren, dass eine Gebetsvoraussetzung aufgrund von Unwissenheit, nicht zur Ungültigkeit des Gebetes führt. Aber natürlich ist diese Argumentation nicht ganz astrein, weil es sich hier um eine neue Gesetzgebung handelt. Und deswegen, wenn heutzutage jemand sagt, ich habe nicht gewusst, dass ich in Richtung Qibla beten muss, oder ich habe nicht gewusst, weil er hat zum Beispiel gelesen, dass man bei freiwilligen Gebeten auf der Reise in Richtung Reiseziel beten darf. Und er hat das nicht gewusst und sagte, ich dachte, beim Fardgebet ist das genauso. Dann ist diese Argumentation nicht ganz astrein. Warum? Weil hier war es noch kein Gesetz, beziehungsweise das Gesetz hat sich hier geändert. Aber die Gemeinsamkeit ist dieselbe. Sie haben in beiden Fällen nicht gewusst, dass sie in Richtung Mekka beten müssen oder dass diese Voraussetzung gegeben ist. Also, ist hier ein bisschen die Problematik, diesen Fall zu übertragen auf andere Angelegenheiten, ist ein bisschen problematisch. Ja? Wenn jemand gesagt hat, zum Beispiel, ich habe nicht gewusst, dass ich Wudu nehmen muss für das Salah. Tamam? Dann würden wir ihm sagen, du musst dein Wudu machen und dein Gebet wiederholen. Tamam? Und der Grund dafür ist, dass die Gesetzgebung, die hat sich geändert, deswegen konnten sie es auch gar nicht wissen. Man hätte auch nicht auf die Idee kommen können, um zu fragen, muss man das Gebet, muss man Wudu machen? Oder Entschuldigung, in diesem Fall hier, muss man sich Richtung Kaaba wenden? Diese Frage, das übersteigt die Fähigkeit eines Menschen. Yani, wie hätte er das wissen können? Da? Ansonsten andere Angelegenheiten, die voraussetzt für die Gültigkeit sind, da spricht nichts dagegen, dass er fragt, wie verrichte ich mein Gebet? Und wenn er nicht gefragt hat, dann zu sagen, er hat es nicht gewusst und deswegen wirst du Bocher sein Gebet nicht wiederholen, passt nicht ganz zu der zu dem Offenbarungsgrund, der hier erwähnt worden ist. Aber wenn jemand das sagt, dann wisst ihr, worauf er sich stützt. Und wenn jemand das verwirft, dann wisst ihr, dass er sieht, dass die Situation nicht haargenau die gleiche ist. Ja. Die Besonderheit des Freitags und der Freitagnacht. Die Kapitel über das Freitagsgebet. Der Freitag, liebe Geschwister, ist der beste Tag der Woche. Wie wir gleich sehen werden im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Freitag ist sozusagen der Feiertag der Muslime, der wöchentliche Feiertag der Muslime. Und am Freitag findet das wertvollste aller 5 Gebete statt. Und am Freitag geschehen noch andere Dinge. Jeden Freitag und auch am Freitag, wie wir sehen werden, an einem Freitag werden bestimmte Ereignisse noch geschehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorausgesagt hat. Abu Huraira radiallahu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der beste Tag, an dem die Sonne aufgeht, ist der Freitag. An diesem wurde Adam alaihi salam erschaffen, zur Erde gebracht, seine Reue wurde angenommen, er starb und an diesem wird der Tag der Auferstehung beginnen. An jedem Freitag warten die Tiere ab der Morgendämmerung bis zum Sonnenaufgang besorgt darauf, außer den Dschinn und den Menschen. Am Freitag gibt es eine Zeitspanne, während der Allah jedem muslimischen Diener, wenn er betet und Allah um etwas bittet, ihm dies dann auch gibt. Ka'b, radiallahu anhu, fragte, ist dies einmal pro Jahr, Abu Huraira? Er antwortete, nein, vielmehr jeden Freitag. Dann las Ka'b in der Tora und sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat recht. Abu Huraira spricht, ja. Später traf ich Abdullah ibn Salam und erzählte ihm von meiner Sitzung mit Ka'b. Da sagte Abdullah ibn Salam, ich weiß, zu welchem Zeitpunkt dies ist. Ich sagte, sag mir wann. Daraufhin sagte Abdullah ibn Salam, es ist im letzten Zeitabschnitt des Freitags. Da fragte ich, wie kann es der letzte Zeitabschnitt sein, wo doch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jedem muslimischen Diener, wenn er betet, wenn er Salah verrichtet, wie kann es sein, wenn man zu dieser Zeit doch gar nicht betet? Da sagte Abdullah ibn Salam, sagte nicht der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wer sitzt und auf ein Gebet wartet, befindet sich im Gebet? Ich sagte, doch. Er sagte, genau das ist gemeint. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam wird über mehrere Ereignisse am Freitag gesprochen, die am Freitag stattfinden werden. Und dieser Hadith gilt als Einführung in die Vorzüglichkeit des Freitages und was an diesem Tag stattfindet. Und dass eigentlich dieser Freitag der Tag ist, an dem der Muslim sich die Zeit nehmen soll, Allah subhanahu wa ta'ala sich ihm zu widmen und Gebete zu verrichten und den Friedensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam häufig zu sagen. Und dass es ein Tag ist, an dem er ausnutzen soll, sich Allah zu nähern, weil es auch eine Zeitspanne gibt an diesem Tag, an dem Allah azza wa jal die Gebete erhört. Und über die Thematik, wann diese Zeitspanne ist, wird uns Imam Abu Dawud, rahimahullah, im 202. Unterkapitel berichten, also im Folgeunterhalt berichten. Deswegen reden wir jetzt nicht darüber ausführlich. Ansonsten sehen wir auch, dass eines der Zeichen Allahs, tabaraka ta'ala, für die Wahrhaftigkeit seines Propheten, alayhi salatu wassalam, dass Allah Azza wa Jal uns Sachen mitgeteilt hat, die in Übereinstimmung sind mit dem, was die Juden in ihrer Tora lesen. Und das ist ein Zeichen Allahs, eine Ayah nennt man das. Und deswegen wäre es höchst verwundernswert, dass die Menschen oder viele von ihnen damals trotzdem ihn, alayhi salatu wassalam, der Lüge bezichtigt haben, obwohl er das sagt, was sie selbst wissen, aber den Leuten geheim halten. Wenn dieser Freitag der wertvolle Tag ist, warum sagt ihr dann den Leuten, dass es der Samstag ist? Warum sagt ihr den Leuten, dass ihr am Samstag dies und das nicht tun dürft und verheimlicht ihnen, dass der wertvolle Tag eigentlich der Freitag ist? Weil der Prophet, alayhi salatu wassalam, hat gesagt, dass Allah Azza wa Jal die Völker vor uns vom Freitag abgewendet hat und uns zu diesem Freitag geleitet hat. Und dieses Wissen haben sie, aber sie verbergen es vor den Menschen, aber sie halten sich nicht daran. Aus Ibn Aus berichtet, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, der Freitag gehört zu den besten Tagen. An ihm wurde Adam, alaihi salam, erschaffen. An ihm starb er, an ihm wird ins Horn geblasen. Und an ihm findet der Zusammenbruch statt. Der Zusammenbruch, da lesen wir dazu, in Surah Az-Zumar, Vers 68. الصعقة أفا رابش صعقة من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. Deshalb sprecht an diesem Tag oft den Friedensgruß über mich aus, denn eure Friedensgrüße werden mir vorgelegt. Und das ist eine Angelegenheit, an der sich sehr jeder Mensch, wegen der sich jeder Mensch an diese eigene Nase fassen sollte. Wie oft sprichst du den Friedensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam am Freitag? Vom Morgen Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Machst du es wie an jedem Tag auch? Nur wenn du sagst, Allahumma salli ala Muhammad im Salah sagst? Oder sagst du es an diesem Mal 10 Mal, 100 Mal, 1000 Mal, 10.000 Mal? Je mehr, desto besser. Yani, was ist die Anzahl, die dem Propheten alayhi salatu wasalam an diesem Tag vorgelegt wird? Und damit er dich zurückgrüßt und damit Allah azza wa jal es dir 10-fach zurückgibt. Wer das macht, wer den Friedensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam häufig sagt, der glaubt an Allah und er glaubt an seinen Propheten alaihi salatu wasalam und er glaubt an diese Hadithe, die er uns berichtet hat und dass sie authentisch sind. Da fragt die Leute, o Gesandter Allahs, wie können sie dir vorgelegt werden, wo du doch schon verwest sein wirst? Da antwortete er, wahrlich Allah azza wa jal hat der Erde verboten, die Körper der Propheten zu zersetzen. Als würde er sagen, wenn das euer Problem ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist zu allem imstande. Allah azza wa jal hat verboten, dass die Propheten Körper zersetzt werden. Deswegen die Körper, die sind so wie sie sind. Und was auch über manche andere als die Propheten überliefert wird oder gesehen wird, und zwar die Märtyrer, über manche Märtyrer. Und wenn Allah will, subhanahu wa ta'ala. Wie dem auch sei, der Prophet alayhi salatu wassalam, ihm werden deine Gebete, deine Salawat vorgelegt. Und was ist das, wenn er ihm vorgelegt wird, dass du einmal gesagt hast, sallallahu alayhi wa sallam? Was ist das für ein Iman an diese Hadithe, wenn er dir sagt, die werden ihm vorgelegt und am Freitag sagt er dir, du sollst es besonders viel machen. Wo ist der Iman an diese Hadithe, wenn man sich nicht erinnert, dass am Freitag mehr Zeit dafür nimmt als alles andere. Und deswegen sagen manche Ulama sogar, am Freitag den Friedensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sagen, ist wertvoller als das Lesen des Koran. Warum? Weil alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Im Qiyam sprichst du den Koran. Aber wenn du am Freitag bist, hat er uns dazu aufgefordert. Wallahu a'lam. 202. Wann ist die Zeit, in der freitags die Gebete erhört werden? 1048. Die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind unterschiedlicher Meinung, wann die Zeit ist, an der Allah tabarak wa ta'ala das Gebet am Freitag besonders erhört. Und der Grund dafür ist, dass die Hadithe diesbezüglich unterschiedliche Angaben machen. Und die unterschiedlichen Angaben weisen darauf hin, dass sie entweder widersprüchlich sind und dass manche davon unauthentisch sind, oder sie weisen darauf hin, dass es eine Art Ijtihad ist. Dass die versucht haben herauszufinden, wann es ist, ihre Meinung gegeben haben, ihre Schätzung gegeben haben, dann können sie richtig liegen, können aber auch falsch liegen. Und einer dieser Abschnitte ist, dass manche Ulama gesagt haben, aufgrund bestimmter Überlieferungen, dass es am letzten Zeitabschnitt des Freitags ist. Der letzten Stunde heißt es wortwörtlich, aber natürlich mit Stunden sind nicht die 60 Minuten gemeint, die wir kennen, sondern eine Phase im letzten Teil des Tages. Und die, auch damals hat man mit Stunden gerechnet, aber nicht in 60 Minuten Formen, sondern etwas anders. Wie dem auch sei, das ist eine Ansicht. Manche sagen, es ist am letzten Abschnitt des Nachmittags, das heißt vor dem Sonnenuntergang. Andere Ulama sagen, das kann nicht sein. Warum? Weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun yusalli. Während er im Beten steht. Das heißt, er sagt, es gibt eine Zeit am Freitag, wenn ein Muslim darin im Beten steht, wird sein Dua erhört. Ja? Wir haben gehört die Antwort darauf. Die Antwort darauf war von einem, von dem Hadith von Abdullah ibn Salam, Abu Huraira, ja, dass sie gesagt haben, ja, er betet nicht wirklich, sondern er hat das Dhuhr-Gebet, Entschuldigung, das Asr-Gebet verrichtet und er wartet jetzt auf das Maghrib. Und wer auf ein Salah wartet, befindet sich im Salah. Das nennt man Salah Hukman, nicht Haqiqatan. Das heißt, er betet nicht wirklich, sondern gesetzlich gesehen gilt er wie jemand, der gebetet hat. Wie jemand, haben wir gesagt vorhin, der sein Duha gibt, zu Hause Wudu macht, geht zur Moschee, um sein Duha zu richten, bekommt die Belohnung einer Umrah. Das nennt man Hukman. In Wirklichkeit hat er sie nicht gemacht. In Wirklichkeit hat er nicht gemacht. Nach der Ansicht, dass die Umrah Pflicht ist, muss er trotzdem nochmal Umrah machen gehen. In diesem Zusammenhang haben sie gesagt, manche von ihnen, gemeint ist Hukman und nicht Haqiqatan. Das ist plausibel. Das ist plausibel. Aber ist nicht ganz astrein. Warum nicht? Weil er hat nicht gesagt, yusalli, wa huwa yusalli, das heißt, während er betet. Während er betet kann sein, im gesetzlichen Sinne, wie wir gerade erklärt haben, kann er auch sein, yusalli, das heißt, er macht Dua. As-Salah, Dua. Tamam? Wusalli alayhim, das heißt, macht Salah für sie, heißt, ud'u lahum, in Surah Tawbah. Okay, das ist reine Sprache, auch möglich. Also er sagte, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ. Und das Wort قَائِم bedeutet stehen. Das ist ein Hinweis darauf, dass tatsächlich gemeint ist, dass er steht und betet. Und ein rituelles Gebet verrichtet. Ein Salah im islamischen Sinne verrichtet. Deswegen die Thematik bleibt offen. Und Allahu A'lam, vielleicht ist es so ähnlich wie bei Laylat al-Qadr. Allah SWT hat es uns nicht klar mitgeteilt. Damit wir was machen, müssen wir in allen 10 Nächten unsere Gebete verrichten und viel beten und nicht nur. Aber aus seiner Barmherzigkeit hat er uns wenigstens mitgeteilt, dass die letzten 10 Nächte sind, weil er weiß, dass wir schwach sind und nicht das ganze Jahr über das durchhalten werden. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhumah berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Freitag besteht aus 12, das heißt, er meinte Abschnitten, 12 Abschnitten. Jedem Muslim, der zu einer bestimmten Zeit Allah um etwas bittet, wird er es ihm geben. Strebt danach im letzten Zeitabschnitt nach dem Nachmittagsgebet. Deswegen, wenn du den Tag in 12 Abschnitte teilst, dann hast du das, richtig? Oder zum Beispiel in dem Hadith über das Freitagsgebet. Wer zur ersten Stunde kommt, so hätte ein Kamel geopfert. Wer zur zweiten Stunde kommt, hätte eine Kuh und so weiter. Bis zum letzten Abschnitt, das hätte ein Ei gespendet, sozusagen. Da hat er den halben Tag in diese ganzen Zeitabschnitte eingeteilt. Weil ihr seht, dass die Einteilung des Tages in die Hälfte und die Hälfte nochmal in 6 Abschnitte und die zweite Hälfte in 6 Abschnitte, so ist es dann 12 werden. 12 und 12 sind 24, aber die Längen davon sind nicht immer gleich, so wie wir es kennen. Also im Sommer ist der Tag länger und dementsprechend die Zeitabschnitte auch, weil die Nacht kürzer ist und im Winter genau umgekehrt. Und seine Aussage, فَلْتَمِسُوهَا أَخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ, das heißt, strebt danach im letzten Abschnitt nach dem Nachmittagsgebet, heißt was? Heißt Allahu A'lam, wenn es ist. Allahu A'lam, wann es ist. Aber die Zeit von Asr ist halt eine besondere Zeit. Weil Allah tabarak ta'ala gesagt hat, wal Asr. Hat Allah nicht geschwört bei Asr. 1049. Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari, rahimahullah, sagte, Abdullah ibn Umar radiallahu anhum fragte mich, hast du gehört, dass dein Vater... Hast du gehört, dass dein Vater, yani Abu Musa al-Ash'ari, den Hadith über den Zeitpunkt am Freitag erzählte? Ich antwortete, ja. Ich hörte ihn sagen, ich hörte den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagen, es ist zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Imam sich hinsetzt und demjenigen, wo das Gebet zu Ende ist. Abu Dawud sagte, gemeint ist, dass er auf der Kanzel sitzt. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn dieser authentisch ist, Manche Ulema sagen, er ist marfu', manche sagen, er ist mawquf. Aber wenn dieser Zeitpunkt stimmt, wäre es eine riesige Rahma von Allah tabaraka ta'ala für seine Umma, für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil das Freitagsgebet ist das Gebet, das die Muslime am ehesten verrichten. Sogar derjenige, der leichtsinnig ist mit seinen Gebeten, achtet auf das Freitagsgebet. Und wenn diese Stunde, in der Allah die Gebete erhört, diese Zeit ist, an der wir das Freitagsgebet verrichten, es ist zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Imam sich hinsetzt und demjenigen, wo das Gebet zu Ende ist, das heißt quasi ab der zweiten Khutba, bis das Salah zu Ende ist, das ist auch der Teil, den die meisten Menschen mitbekommen. Das heißt, sogar wenn du zum Freitagsgebet zu spät kommst, kriegst du noch den zweiten Khutba mit und dann das Salah. Wie dem auch sei, wenn dieser Hadith, weißt du, manche sagen es Mawquf, das heißt die Ansicht von Abdullah, von Abu Musa, radiallahu anhu, tamam? Und manche sagen es Marfu', weil er schreibt es hier dem Propheten zu, alayhi salatu wassalam. Wenn das der Fall ist, das zeigt eben die Unsicherheit, dass wir nicht mit Gewissheit sagen können, dass es der Prophet gesagt hat, alayhi salatu wassalam, und dass wir mit Gewissheit wissen, wann dieser Zeitpunkt ist. Und es bleibt dabei, dass der Freitag der Tag ist, den man ausnutzen sollte, um möglichst viel Ibadah für Allah zu machen. 203, die Vorzüglichkeit des Freitagsgebetes. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer den Wudu ordentlich ausführt und dann zum Freitagsgebet kommt, zuhört und lauscht, so werden ihm die Sünden zwischen den zwei Freitagen vergeben. Und noch zusätzlich 3 Tage. Wer aber mit den Kieselsteinen spielt, so ist es, als hätte er geschwätzt. In diesem Hadith des Propheten alaihi salatu wassalam spornt er uns dazu an, nicht nur zum Freitagsgebet zu kommen, denn dies ist eine Sache, die ist eine Selbstverständlichkeit unter den Muslimen, denn Allah Azza wa Jalla hat eine ganze Sura herabgesandt, heißt Al-Jumu'ah, und gesagt, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawm al-Jumu'ah, fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Müsst ihr euch vorstellen, der Handel, der die Basis deiner Existenz ist. Du kaufst und verkaufst, damit du Essen kaufst und Trinken kaufst, dich versorgst und deine Angehörigen mit. All dies unterlässt du, damit du zum Gedenken Allahs, nämlich zum Freitagsgebet kommst. Aber das ist derjenige, der einen Anteil an der Belohnung Allahs Azza wa Jal erhält. Derjenige, der den vollen Anteil erhält, das ist derjenige, der mehr macht als nur dies. Erstens verrichtet er den Wudu noch bevor er zur Moschee kommt. Und das ist ein Ansporn des Propheten, den Wudu zu Hause zu verrichten. Und jeder weiß, welche Vorteile es dafür gibt. Erstens, du kommst zur Moschee und du konzentrierst dich nur noch auf dein Salah. Du kommst nicht her und machst dir Sorgen, wo mache ich Wudu und wie mache ich Wudu und gibt es Wasser, gibt es kein Wasser, besonders früher. Und wie trockne ich mich ab? Und vielleicht ist es kalt, vielleicht ist es warm. Mach zu Hause dein Wudu und dann hast du deine Gebetsvoraussetzungen erfüllt und du kommst zur Moschee und verrichtest, gehst dahin, um dein Salah zu verrichten. Die zweite Sache ist, derjenige, der zu Hause den Wudu vollzieht, bekommt größere Belohnung. Warum? Weil er vollzieht den Wudu in der Regel mit dem Wasser, das er mit seiner eigenen Hand erworben hat. Und er lebt nicht auf Kosten der anderen. Drittens, er erspart der Moschee Wasserkosten. Viertens, er geht auf Nummer sicher, denn es kann ja sein, dass er in die Moschee kommt und es gibt kein Wasser. Und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, es reicht uns die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und in der Befolgung seiner Sunna ist alles Gute. Wer den Wudu ordentlich ausführt, ist ein Hinweis darauf, dass man die Körperteile dreifach wäscht. Denn bei einfachem Waschen ist der Wudu gültig. Bei zweifachem Waschen bekommt man doppelte Belohnung. Bei dreifachem Waschen wäscht man sich so, wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, die Propheten vor ihm ebenfalls. Wer den Wudu ordentlich ausführt und dann zum Freitagsgebet kommt, und jetzt kommt die Voraussetzung, zuhört, also war er zum Anfang der Khutbah da und kommt nicht mitten in der Khutbah rein und stört die Leute und verpasst die Hälfte der Bedeutungen, weil er sich nicht rechtzeitig auf den Weg zur Moschee gemacht hat und muss dann draußen irgendwo beten, weil er innen keinen Platz mehr gefunden hat. All dies, weil er nicht rechtzeitig sich bewegt hat. Er hört zu und lauscht. Er ist also ruhig und hört zu und versucht, sein Herz zu öffnen für die Worte des Predigers, der ihn ermahnt mit Allah hat gesagt und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Dann kommt er zum Freitag, so werden ihm die Sünden zwischen den zwei Freitagen vergeben. Das heißt, dies ist ein Hinweis darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch das Verrichten unserer der guten Taten die schlechten tilgt. Das haben wir in vielen Hadithen gelernt und ebenfalls in diesem und manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, sind sogar der Ansicht, dass Hadithe, in denen der Prophet a.s.w. sagt, die Sünden werden vergeben, dass damit die Großen und die Kleinen gemeint sind. Ja? Aber in diesem Zusammenhang, wir haben einen anderen Hadith, der darauf hinweist, dass hiermit die kleinen Sünden gemeint sind, solange man die Großen vermeidet. Und noch drei Tage dazu, das heißt noch mehr als die sieben Tage. Warum? Weil der Freitag ist ein Tag und eine Hasana wird zehnfach vergolten und so bekommt man das in 10 Tagen zurück. Diese Belohnung kann man sich allerdings verspielen, indem man mit den Kieselsteinen spielt oder mit seinem Handy spielt oder jemanden im Salat al-Jum'ah oder während der Khutba anspricht oder die jemanden stört und aus der Konzentration rausbringt. All dies, liebe Geschwister, ist ein Grund dafür, dass du diese große Belohnung, die du hättest bekommen können, verspielst, nur weil du in deinem Gebet nicht konzentriert warst. Der Adhan, hören wir den Adhan, dann machen wir weiter, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wir machen noch einen Hadith, inshallah ta'ala, den Hadith 1051 von Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Er sagte in Kufa, eine Stadt im Irak, auf der Kanzel, am Freitag kommen die Satane morgens mit ihren Fahnen zu den Märkten und bewerfen die Leute mit Dingen, die sie ablenken. Sie halten sie vom Freitagsgebet ab. Die Engel hingegen sitzen an den Türen der Moscheen und schreiben auf, wer zur ersten, zweiten und so weiter Phase kommt, bis der Imam erscheint. Wenn man sich hinsetzt, aufmerksam zuhört, den Imam anschaut, lauscht und nicht schwätzt, so bekommt man 2 Anteile an der Belohnung. Wenn man sich entfernt und sich dorthin setzt, wo man nichts hört, aber lauscht und nicht schwätzt, bekommt man 1 Anteil an der Belohnung. Und wenn man sich hinsetzt, dabei dem Imam zuhören und anschauen kann, aber schwätzt und nicht laut, bekommt 1 Anteil an Lasten. Und wer zu seinem Nebenmann am Freitag psst sagt, der hat schon geschwätzt. Und wer schwätzt, erhält die Belohnung an diesem Freitag nicht. Im Anschluss sagte er, radiallahu anhu, dies hörte ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen. In dieser Überlieferung, wie es sieht, da'if, aber Teile davon kennen wir aus anderen authentischen Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie zum Beispiel, dass die Engel an den Türen der Moscheen sitzen und aufschreiben, wer nach und nach die Moschee betritt. Und sobald der Imam dann anfängt, die Kanzel besteigt, schließen sie ihre Bücher und schreiben nicht mehr auf. Und dass man am Freitagsgebet zuhören muss und dass das Zuhören an sich eine Ibadah ist, Das ist der eine Anteil. Man ist am Freitagsgebet anwesend, das ist ein Anteil der Belohnung. Man hört auch noch der Freitagspredigt zu, das ist ein zweiter Anteil. Deswegen jemand, der von Anfang der Khutbah da war, ist nicht wie jemand, der nur zum Salah kommt. Jemand, der zur Gemeinschaft kommt, aber spät in einer hinteren Reihe ist, sodass er nichts mehr hören kann, ist nicht so wie jemand, der vorne ist und sich belehren lässt und ermahnen lässt durch die Worte Allahs und seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Umgekehrt, wenn man nicht zuhört, beziehungsweise wenn man nicht lauscht, dann und sogar am Freitagsgebet noch andere dabei stört, und das Stören ist schon sogar, wenn du jemandem das Gute gebietest, aber etwas aussprichst. Ja, das heißt, wenn du jemandem sagst, psst, dann ist das nicht mal ein vollständiger Satz, aber es ist ein Ton, den du von dich gibst und du lenkst die anderen Zuhörer ab. Und deswegen, selbst wenn jemand reden würde, dürftest du ihm nicht etwas sagen. Nach manchen Gelehrten darfst du ihm ein Handzeichen geben, aber du darfst ihm nicht den Ton erhöhen, weil der Prediger ist gerade am Predigen. Und wer dann schwätzt, so heißt es in dieser schwachen Überlieferung, der hat kein Freitagsgebet. Fallahu a'lam, ob das bei Allah so ist oder nicht, das weiß nur Allah ta'ala. Ob er, wer ist es, wenn jemand geredet hat, Freitagsgebet, ob dann sein Gebet trotzdem gültig ist oder ob es ganz ungültig ist oder ob es gültig ist, aber dafür keine Belohnung bekommt, fallahu ta'ala a'lam. Weil dieser Satz ist nicht vom Propheten alayhi salatu wassalam, zumindest nicht authentisch über ihn, meistens sind auch überliefert worden. So viel dazu. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dass wir den Freitag besser ausnutzen und uns dafür auch die Zeit nehmen und frei nehmen, und dass der Freitag nicht vergeht, so wie jeder andere Tag der Woche ebenfalls, weil das gehört zu unserem Glauben, dass dieser Freitag ein besonderer Tag ist. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا